Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Es geht heute um die Walz. Die Walz ist für junge Handwerkerinnen und Handwerker nach ihrer Ausbildung eine Tradition, bei der sie mindestens 3 Jahre durchs Land oder durch Länder reisen, um Erfahrungen zu sammeln und neue Orte und auch neue Arbeitsweisen kennenzulernen. Man ist dabei komplett auf sich gestellt. Man darf den Heimatort nicht mehr betreten für 3 Jahre und einen Tag. Und ja, man lebt von dem, was man auf der Walz in den verschiedenen Handwerksbetrieben so ein bisschen verdient, muss auch sein eigenes Gepäck dabei haben. Also es ist wirklich eine spannende Zeit. Und die Walz beginnt mit einem großen Schritt, nämlich mit dem Abschied von zu Hause. Sicher keine einfache Entscheidung, sich auf dieses Abenteuer, auf diese 3-jährige Reise einzulassen. Was war Franzis Motivation, diesen Weg zu gehen, und wer ist sie überhaupt? Damit steigen wir jetzt mal ein. Ja, stell dich doch einfach mal selber vor, Franzi. Was muss man über dich wissen?
Insgesamt könnte man erstmal damit anfangen, wie ich mich im Moment überhaupt offiziell vorstelle. Auf Wanderschaft legt man nämlich seinen Nachnamen ab. Also der kommt ja aus der Familie und aus der Heimat. Aber ich bin ja in der Fremde, ich bin ja unterwegs. Und deswegen nenne ich mich im Moment Franzi, fremdgeschriebene Holzblasinstrumentenmacherin im Ring Vereinigter Metallgewerke.
Okay. Und im anderen Leben bist du wer?
Franzi.
Okay. Verrätst also dann an dieser Stelle auch wirklich nicht deinen Nachnamen und wo du herkommst, weil es im Moment einfach irrelevant ist?
Genau. Name bedeutet ja immer auch eine gewisse Zugehörigkeit. Und gerade bei bekannteren Namen oder wenn man eine einflussreiche Familie hat, wenn zum Beispiel die Familie 5 Häuserblöcke in der Heimatstadt hat, dann bedeutet der Name in der Heimatstadt ja durchaus auch was. Und ich löse mich ja von dieser ganzen Herkunft und von dieser Familie in der Zeit, in der ich in der Fremde bin, und bin wirklich nur auf mich selber gestellt. Und deswegen ist es in der Zeit auch gar nicht so wichtig, zu wem ich eigentlich familiär so dazugehöre. Ich bin ich.
Du bist 22 Jahre alt, unterwegs in der Fremde, hast du gerade selber so ausgedrückt. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, welches ist denn dein Handwerk? Also was machst du beruflich?
Ich bin Holzblasinstrumentenmacherin. Heißt, dass ich Klarinetten, Oboe, Fagotte, Saxophone, Querflöten und so weiter baue und repariere.
Und du bist schon fertig mit deiner Ausbildung, das heißt, du bist Gesellin?
Genau, ich habe letztes Jahr im Sommer ausgelernt, habe seitdem meinen Gesellenbrief. Das ist auch eine der Grundvoraussetzungen, um auf Wanderschaft gehen zu können.
Jetzt ist ja dieser Schritt, auf die Walz zu gehen, in meinen Augen zumindest und wahrscheinlich in den Augen der meisten Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt haben, ein unglaublich mutiger Schritt, finde ich. Du lächelst milde. Was hat dich dazu bewegt? Abenteuerlust, Traditionsbewusstsein oder was ganz anderes?
Das ist was mir sehr oft gesagt wird, dass das mutig sei. Deswegen lächle ich so, weil das für mich nie wirklich was mit Mut zu tun hatte. Ich habe zu Beginn meiner Ausbildung von der Möglichkeit gehört, auf Wanderschaft zu gehen, und fand das von Anfang an irgendwie spannend. Und dann bin ich da Stück für Stück weiter reingekommen, habe meinen Freund kennengelernt, der auch inzwischen auf Wanderschaft ist und damals auch schon Kontakte zu Wandergesellen hatte. Bin dadurch in Wandergesellenkreise gekommen und habe Stück für Stück einfach immer mehr Wandergesellen kennengelernt. Habe mich mit denen natürlich ausgetauscht, was Wanderschaft so ist, wie das für die so ist. Und ja, das war gar nicht so eine Entscheidung, das jetzt auch zu machen. Es hat sich einfach irgendwie gewandelt von dem, ach, das ist ja spannend, zu, ja klar, mache ich das.
Hast du Zahlen im Kopf, wie viele Wandergesellen oder Gesellinnen es in Deutschland aktuell gibt?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil es gibt zwar Gesellenvereinigungen und die wissen auch mehr oder weniger, wie viele bei ihnen reisen. Es gibt aber auch eine Gruppe der Freireisenden, die keiner Gruppierung angehören. Die sind nicht organisiert. Mhm. Also es sind Wandergesellen, die ihr eigenes Ding machen sozusagen, die trotzdem der Tradition folgen, aber deswegen lassen die sich nicht zählen. Da hat keiner einen Überblick. Man sagt so 500 bis 700 Wandergesellen im Moment.
Wir wollen mal ein bisschen über die Voraussetzungen sprechen. Welche Bedingungen muss man denn erfüllen, um überhaupt auf Wanderschaft gehen zu können oder zu dürfen?
Die sind ziemlich fest und eigentlich auch in allen Vereinigungen gleich. Man muss ledig, kinderlos, schuldenfrei, ohne Vorstrafen sein und unter 30. Wobei das unter 30 in manchen Gruppen von Wandergesellen strenger gesehen wird und in anderen weniger streng. Es geht auf jeden Fall darum, dass man daheim keine Verantwortung hat, vor der man weglaufen könnte. Sei das jetzt Frau und Kind oder ein Werk Schulden, ganz egal. Man sollte die Wanderschaft nicht als Flucht nutzen.
Wie haben denn Freunde und Familie reagiert, als du ihnen irgendwann dann auch mal gesagt hast, also ich mache das jetzt, ich ziehe los?
die haben eigentlich alle diesen langen Entscheidungsprozess mitbekommen und waren dann gar nicht so überrascht. Meine Mutter findet es, glaube ich, vor allem gut. Bei meinem Vater ist das ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich glaube, der ist auch ein bisschen ängstlich. Meine Großtante findet es sehr schade. Die ist jetzt halt auch schon circa 75 Jahre alt. Die findet es einfach schade, dass wir so jetzt nicht mehr so viel Kontakt haben können. Aber ansonsten bin ich da eigentlich auf sehr viel offene Ohren und Unterstützung gestoßen.
Wie sehr kann man Kontakt halten zur Familie und zu Freunden? Wie intensiv ist es möglich? Kann man jeden Tag telefonieren? Zwar nicht mit dem Handy, aber mit dem Festnetz vielleicht oder so? Oder ist das nicht erlaubt?
Das hängt ganz vom Reisestil ab. Also erlaubt ist es. Mhm. Am Anfang gibt es eine Zeit, wo man, um erstmal auf der Straße anzukommen, das nicht tun sollte. Wo man sich wirklich erstmal auf das, wo man gerade ist, konzentrieren sollte. Später hat man natürlich immer die Möglichkeit, andere zu fragen, ob man mal ihr Handy ausleihen darf, ob man mal vom Festnetztelefon telefonieren darf, ob man mal an den Computer darf und E-Mails schreiben. Aber man muss ja sehen, es ist immer ein Zeitaufwand. Und gerade wenn man nicht länger an einem Ort ist, sondern nur auf der Durchreise und bei irgendwelchen Leuten aufgenommen wurde und dort gerade zu Gast ist, dann ist man ja in erster Linie erstmal zu Gast und nicht da, um deren Telefon zu benutzen. Im Normalfall will man dann ja auch Zeit mit den Menschen verbringen, die einen da gerade freundlich aufnehmen.
Und um das auch gleich nochmal zu klären und aufzuklären, du machst jetzt keine Reise, wo du Städte und Leute kennenlernst, nur um das zu tun, sondern du arbeitest, oder? Also du musst auch arbeiten.
Beides. Ja. Also die Wanderschaft dient der sozialen und der beruflichen Fortbildung. Mhm. Es ist auch ungefähr gleichwertig zu sehen. Also man sagt so 50-50, arbeiten und reisen. Das Arbeiten, wenn ich einfach nur in meinem Handwerk besser werden will, dann ist es wesentlich sinnvoller, mich in eine Firma reinzusetzen oder meinen Meister zu machen oder sonst was. Die Wanderschaft ist aber gerade durch ihr Regelkonstrukt mit diesem kein Geld für Reise und Unterkunft ausgeben und kein Handy dabei haben, sehr darauf ausgelegt, dass man andere Menschen kennenlernt, dass man ins Gespräch kommt und dadurch die unterschiedlichsten Perspektiven kennenlernt. Ich bin schon bei einem Tiroler Tunnelbauer mitgefahren und bei irgendwelchen reichen Geschäftsleuten im Tesla. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, mit wem man sich so unterhält. Und durch die Kluft, muss man auch sagen, begegnen einem aber die meisten Leute doch trotzdem offen. Und so erfährt man einfach sehr unterschiedliche Sichtweisen, sehr unterschiedliche Erfahrungswelten und lernt, glaube ich, die Gesellschaft auf eine Art und Weise kennen, die man sonst selten erleben kann. Man kommt halt auch wirklich komplett aus seiner eigenen Blase raus.
Gibt es auch Momente, wo du sagst, oh, ich habe auch mal gezweifelt oder habe auch irgendwann mal vielleicht für mich gesagt, Mensch, war das eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung? Gab es das oder bist du immer volle Kraft voraus und es läuft auch?
Die gab es auf jeden Fall schon. Ich glaube, das, was mir so am deutlichsten im Kopf geblieben ist als unangenehme Erfahrung, war ich in Wien, wollte zurück nach Innsbruck, weil ich da auch am nächsten Tag wieder Arbeit hatte. Es war der erste Tag von meiner Periode, es hat geregnet und ich wurde stundenlang nicht mitgenommen. Da habe ich das schon stark hinterfragt, warum ich mir das eigentlich gerade überhaupt antue.
Ja, das kann man sich vorstellen, ne? Ja, die Walz, verbunden mit vielen unterschiedlichen Begegnungen, mit vielen Situationen und auch mit besonderen Emotionen. Und alle, die unterwegs sind, sind gut erkennbar für Außenstehende. Denn wer auf Wanderschaft ist, der trägt ja ganz besondere Kleidung mit auch ziemlich markanten Details, die alle eine besondere Bedeutung haben. Und darum geht's hier auf Radio 1 in unserer Menschensendung um kurz nach 11:30.
Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Ja, und da sind wir heute auf der Walz. Wenn man einem Wandergesellen oder einer Gesellin begegnet, dann fällt sofort die besondere Kleidung auf mit wirklich markanten Details. Die sogenannte Kluft fällt einem dann ins Auge. Die ist nicht nur praktisch für die Handwerksleute, sondern sie ist auch voller Symbole, die von der Zunft, vom Handwerk und auch von alten Traditionen erzählen. Je nach Handwerksberuf sind Farbe und Form der Kluft ein bisschen unterschiedlich. Franzi klärt uns da mal ein bisschen auf.
Die Kluft besteht ganz prinzipiell aus einer Schlaghose mit zwei Reißverschlüssen, einer Weste mit 8 Knöpfen in 2 Reihen vorne und dem Jacket mit 6 Knöpfen vorne und jeweils 3 an den Ärmeln. Die gibt es in unterschiedlichen Farben und das ist je nach Gewerk sortiert. Und zwar steht zum Beispiel schwarz, das, was man so von den Zimmerern und Zimmerinnen kennt, steht für holzbearbeitende Gewerke. Also auch zum Beispiel ein Holzbildhauer oder ein Gitarrenbauer, die tragen auch schwarz.
Und dass man keine normale Kleidung trägt oder einfach irgendwie bequeme Handwerkerkleidung, man will erkannt werden oder was steckt dahinter?
Mal so, mal so, mal will man mehr erkannt werden, mal ist einem die Aufmerksamkeit eigentlich gerade viel zu viel, wenn man einfach nur mal schnell einkaufen gehen will. Ja. Das hat den Hintergrund, dass wir die Kluft früher, oder wir, das Wandergesellen, früher die Kluft angezogen haben, um sich von anderen vagabunden Landstreichern abzugrenzen und sich als ehrbare Handwerker auszugeben. Da sah die Kluft natürlich noch nicht so aus wie heute. Früher waren es im Grunde einfach schicke Kleidung, Anzüge. Es hat sich mit der Zeit gewandelt. Die Kluft, wie wir sie heute tragen, gibt es seit ca. 100 bis 120 Jahren. Lässt sich auch auf Fotos nachweisen. Ja, es dient dazu, erkannt zu werden. Ja.
Und stehen gewisse Dinge an der Kluft auch für irgendwas? Also ich habe mal irgendwie was, die Knöpfe bedeuten was etc.
Ja, die 8 Knöpfe an der Weste stehen für 8 Stunden Arbeit am Tag. Mhm. Die 6 Knöpfe am Jacket vorne stehen für 6 Tage Arbeit die Woche. Das kommt noch aus einer Zeit, als eigentlich noch sonntags gearbeitet wurde. Also es war eine Arbeitskampfansage, nicht weniger arbeiten und nicht mehr arbeiten, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Und die 3 Knöpfe an den Ärmeln stehen für 3 Lehrjahre und 3 Wanderjahre.
Eine junge Frau mit 22 Jahren, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen angehört hat, wie du lebst, was du gerade machst, dann frage ich mich, wie wichtig ist dir Besitz? Welche Rolle spielt Schönheit in deinem Leben, Mode, all die Dinge, die jungen Frauen in diesem Alter manchmal sehr, sehr wichtig sind? Also bist du da völlig frei davon oder ist es was, was dich schon durchaus auch beschäftigt?
Gut, also zur Mode muss ich ganz klar sagen, das hat mich ehrlich gesagt auch vorher nie beschäftigt. Bevor ich losgegangen bin auf Wanderschaft, bin ich in irgendwelchen weiten T-Shirts und Cargohosen rumgerannt. Schönheit und Besitz. Naja, also Besitz, man merkt halt, was man braucht und was man nicht braucht. Ich brauche jetzt keine Statussymbole, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es mich sehr stört, wenn ich keine eigene Nagelschere dabei habe. Mhm. Jetzt habe ich eine. Also der Besitz wird, glaube ich, dann irgendwann auf eine sehr praktische Art und Weise gesehen. Ich zum Beispiel habe auch gelernt, nochmal mehr Wert auf Qualität statt Quantität oder so zu legen. Dass ich zum Beispiel Schuhe habe, die man auch wirklich wieder reparieren kann. Dass ich einen Schlafsack habe, den man auch waschen lassen kann und wieder befüllen lassen kann, wo vielleicht auch die Daunen sogar recycelt sind. Man lernt einfach ein bisschen mehr auf den tatsächlichen Wert des Gegenstands an sich zu schauen und nicht auf den Geldwert.
Ich frage natürlich aus dem Grund, weil ich ja weiß, dass du jetzt nicht mit 15 Koffern unterwegs bist, sondern mit einem Rucksack. Ich nenne ihn Rucksack, er heißt wahrscheinlich in der Fachsprache wieder anders. Was ist da drin? Also was hast du überhaupt dabei?
Ich schaue so kritisch, weil es tatsächlich gar kein Rucksack ist. Das ist ein Bündel, das aus quadratischen Stofftüchern zusammengebunden wird.
Verzeihung.
Kein Problem.
Ja, was ist da drin? Da kann man nicht so viel transportieren.
Nicht allzu viel. Arbeitskleidung, ein bisschen Werkzeug, der Schlafsack, ein paar Hygieneartikel, Wechselkleidung, ein Buch, ein MP3-Player, ein bisschen Kleinkram.
Bist du damit zufrieden? Ist dieser Verzicht auf viele Dinge für dich eher eine Bürde oder eher Erleichterung? Für mich klingt es fast nach Erleichterung.
Da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich habe alles, was ich brauche. Was ich nicht habe, danach kann ich fragen, zum Beispiel eine Waschmaschine. Muss ich dann halt bei Leuten nachfragen, die mich über Nacht aufgenommen haben. Im allergrößten Zweifel gibt es einen Waschsalon. Alles, was mir wichtig ist, habe ich dabei.
Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Ja, das ist schon ein echtes Abenteuer. Einfach aufbrechen, um die Welt zu sehen, um auf die Walz zu gehen. Ohne Geld, ohne Handy, quer durch Deutschland und Europa. 3 Jahre und einen Tag lang. Franzi, die 22-jährige Holzblasinstrumentemacherin, die ich auf ihrem Zwischenstopp in Kronach kennenlernen durfte, die hat mich wirklich beeindruckt mit ihren Erzählungen. In Kronach hat sie ja für gut 4 Wochen bei der Firma Guntram Wolf Holzblasinstrumente gearbeitet. Und Familie Haider aus Kronach hat Franzi für diese Zeit eine Wohnung überlassen. Und eben da hatte ich Gelegenheit, von Franzi so einiges über die Walz zu erfahren und zum Beispiel auch über die Bedeutung des Stenz. Das ist der Wanderstock, der immer mit dabei ist.
Der Stenz, so wird der Stock genannt, der spielt tatsächlich in der Tradition der Wandergesellen immer mal wieder eine Rolle. Wir brauchen den für alle möglichen Sachen. Er ist Teil von so einigen Bestandteilen der Tradition. Das, worauf, was die Petra erzählt hatte, worauf du gerade anspielst, das war zum Beispiel die Regelung, dass der Stenz auch als Kommunikationsmittel genutzt wird. Wenn man zum Beispiel irgendwo zu Gast ist, dann stellt man seinen Stenz links neben die Tür innen. Und wenn irgendwas passieren sollte, weswegen der Wandergeselle, die Wandergesellin auf einmal nicht mehr erwünscht ist, dann kann der Gastgeber dir den Stenz vor die Tür stellen. Das ist ein Zeichen, dass der Wandergeselle sofort abreisen muss.
Hast du hoffentlich noch nie erlebt.
Nee.
Okay, und aus Spaß haben wir gesagt, wenn der Stenz in der Dusche steht, dann heißt es, du solltest dich mal wieder waschen.
Das erzählt man sich anekdotisch, dass das mal vorgekommen sein soll, dass das irgendeinem Wandergesellen mal passiert sein soll.
Sehr schön. Bleiben wir gleich mal ganz kurz in Kronach und bei deinen Gastgebern hier in Kronach. Du hast wo gearbeitet in Kronach?
Bei der Firma Guntram Wolf Holzblasinstrumente, also beim Peter Wolf.
Also Oboen, Fagott, was machen die alles?
Vor allem Fagott, ja, genau. Kinderfagotte und historische Fagotte.
Und da hast du gearbeitet seit wann? Also seit gut 4 Wochen jetzt, glaube ich, oder?
Seit dem 20. August.
Genau. Und dann muss man ja irgendwo unterkommen. Jetzt ist es im Sommer ja noch ganz angenehm. Also da braucht man vielleicht nicht immer unbedingt ein festes Dach über dem Kopf, wobei es mit Sicherheit immer schöner ist. Und du bist hier bei Haidas in Kronach untergekommen. Ist das der Normalfall, dass man immer jemanden findet, der die Arme aufmacht und vor allem auch die Haustür aufmacht und sagt, wir haben ein Zimmerchen für dich, oder ist das nicht Standard?
Wenn man lang genug sucht, findet man meistens schon jemanden. Es gibt auch erstaunlich viele gute Menschen auf der Welt, manchmal mehr als ganz, ganz viele Leute glauben. Wenn ich bisher einen Schlafplatz gesucht habe, habe ich eigentlich bisher auch immer einen gefunden.
Auch mal draußen übernachtet?
Auch mal draußen übernachtet, aber häufig tatsächlich in Fällen, wo ich gar nicht erst gesucht habe. Oder in Fällen, wo es dann draußen auch einfach schöner war, wo ich zum Beispiel einen schönen Platz am Seeufer gefunden habe. Und das war dann sympathischer. Wir waren zu fünft einfach am Seeufer mit viel Platz zu liegen, statt zusammengequetscht im Wohnzimmer von einer Dame, die uns noch eingeladen hätte sogar.
Also es scheint zu funktionieren. Man kommt unter, man findet Herberge.
Ja, man wird ja am Anfang auch losgebracht. Man wird die ersten 2 bis 3 Monate von jemandem begleitet, der seit mindestens einem Jahr auf Wanderschaft ist. Und er bringt einem genauso Sachen bei, wie man trimmt, wie man Schlafplätze findet, wie man Arbeit findet und was sonst noch so alles zur Tradition dazu gehört. Okay. Man wird also auch nicht einfach ins kalte Wasser gestoßen, sondern kann da auf die Erfahrungen von Generationen von Wandergesellen aufbauen, wie man das so macht.
Ja, und jeder, der unterwegs war, hat natürlich andere Geschichten zu erzählen. 3 Jahre und 1 Tag ist man unterwegs. Man darf sich seiner eigenen Heimat gar nicht nähern und es gibt diese für mich wirklich gruselige Sache mit dem Nagel durchs Ohrläppchen. Was es damit genau auf sich hat und warum Franzi ihre Wanderjahre als echte Bereicherung ansieht, das und mehr, hört ihr in der nächsten Stunde hier bei Radio 1. Bis 12 Uhr geht's noch weiter mit dem Sonntagstalk. Ihr hört den Sonntagstalk auf Radio 1 im Studio Uli Noll. Es geht heute um die Walz. Und die Walz ist mehr als nur Reisen und ganz sicher kein entspannter Urlaubstrip. Es gibt viele feste Regeln, haben wir schon gehört, und auch besondere Rituale, die mit der Wanderschaft der Handwerksgesellinnen und Gesellen verbunden sind. Zum Beispiel führt Franzi, um die es ja heute geht, ein Wanderbuch, in dem Stempel und Arbeitszeugnisse gesammelt werden. Sie trägt als Holzinstrumentenmacherin natürlich die dazugehörige traditionelle Kluft und gleich erklärt uns Franzi auch mal diese Sache mit dem Nagel durchs Ohrläppchen, den ich schon ein paar Mal zitiert habe. Aber erstmal Franzi, warum seid ihr exakt 3 Jahre und 1 Tag auf Wanderschaft?
Weil es länger sein soll als die Ausbildung und die traditionelle Lehrzeit sind nun mal 3 Jahre. Früher war es so, dass die Lehrzeit häufig auch eine Zeit der Knechtschaft war. Man kennt ja das Sprichwort, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und man sollte einfach, wenn man von Wanderschaft heimkam, länger frei gewesen sein als in der Lehre.
Die Nähe zur Heimat ist auch so ein Thema. Also du darfst dich deinem Heimatort nicht mal nähern?
Nee, ich darf meinem Heimatort nicht näher als 50 Kilometer kommen. Das ist die sogenannte Bannmeile. Die hat jeder Wandergeselle auf seiner Karte eingezeichnet. Und da darf man auch nicht mal eben schnell durchfahren, wenn das Auto, das einen gerade mitnimmt, bis an den Zielort fährt, aber halt durch die Bannmeile. Das geht nicht, da muss man außen rum.
Fällt es schwer?
Nö, man weiß ja, wo es ist.
Sehr schön gesagt. Du hast einen Freund. Ist der auch unterwegs? Wann seht ihr euch? Wie seht ihr euch? Wie organisiert ihr euch?
Der ist auch auf Wanderschaft und ich nehme mal an, ganz oldschool, so wie das vermutlich früher genauso gemacht wurde. Wir verabreden uns fürs nächste Mal, wenn wir uns das letzte Mal sehen. Also bevor wir auseinandergehen, machen wir schon den nächsten Treffpunkt aus.
Okay. Jetzt haben manche vielleicht schon von dem Nagel durchs Ohr gehört. Wo kommt es her?
Das ist ein Teil der Tradition. Früher war es der Meister, der einem, wenn man losgegangen ist, der einen darauf festgenagelt hat, dass man diese mindestens 3 Jahre und 1 Tag ehrbar reist und sich in alle Regeln einordnet, alle Regeln befolgt. Heutzutage ist es meistens der Altgeselle. also derjenige, der einen losbringt. Aber es ist immer noch so, man wird festgenagelt und dann muss man das Versprechen abgeben. Und erst wenn alle anderen mit dem Versprechen einverstanden sind, dann wird man wieder freigelassen.
Und das muss ich mir wirklich so vorstellen, dass ich meinen Kopf an die Tischkante lege, mein Ohrläppchen auf den Tisch und dann wird ein Nagel durchgeschlagen?
Ja.
Du hast es aber nicht hinter dir, oder?
Doch.
Aber du hast keinen Nagel im Ohr oder kein Loch oder...
Ich habe kein Ohrloch, weil sich bei mir Ohrlöcher immer wieder entzünden. Ich hatte vorher schon 5-mal Ohrlöcher gestochen und die haben sich jedes Mal entzündet. Deswegen habe ich es dann wieder abheilen lassen und habe jetzt einen Ohrring, den man aufs Ohr nur drauf schiebt.
Und den tätowierten Nagel hinterm Ohr.
Genau, den habe ich mir als dauerhafte Alternative zum Ohrloch gesucht.
Wie sehr muss man die Zähne zusammenbeißen, wenn da der Nagel durchs Ohrloch getrieben wird?
Man ist da eigentlich so voller Adrenalin, dass man das gar nicht so wirklich merkt.
Ich habe schon gesagt, du sagst voller Schnaps, aber...
Ja, das ist meistens auch so. Nicht immer, aber ganz klassisch schon.
Spannend. Spannende Rituale auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwelche spannenden Mutproben oder sonst was, was erwähnt werden müsste?
Ganz am Anfang, wenn man losgeht, müssen wir, bevor wir unsere Heimat verlassen, ein Loch vom Ortsschild buddeln, wo wir eine Flasche Schnaps und eine Flasche mit guten Wünschen vergraben, damit wir, wenn wir dann mal heimkommen, auch gleich Gastgeber sein können, auch wenn wir vielleicht ohne Geld heimkommen.
Das ist eine Tradition, die mir eindeutig sehr viel sympathischer ist als das mit dem Nagel. Sehr schön.
Gute Laune, Radio 1.
Wir arbeiten, um zu reisen und wir reisen, um zu arbeiten. Ein Spruch, der ziemlich gut zusammenfasst, wie das läuft auf der Walz bei den Wandergesellinnen und Gesellen. Traditionell klopft man während der 3 Jahre und einem Tag auf Wanderschaft bei fremden Meistern an und bittet um Arbeit. Und die 22-jährige Franzi, mit der ich mich unterhalten durfte, hat das in Kronach getan, bei der Firma Guntram Wolf Holzblasinstrumente. Sie war jetzt einen guten Monat hier, bevor sie eben jetzt an diesem Wochenende wieder weitergezogen ist. Und natürlich wird sie auf ihren Arbeitsstationen auch entlohnt. Aber
ich muss ohne Geld losgehen und ohne Geld heimkommen. Die Wanderschaft dient nicht dazu, sich daran zu bereichern, sondern es geht wirklich um die Erfahrungen, die man unterwegs macht. Mhm. Heißt, ich bin wirklich ohne Geld losgegangen und alles, was ich jetzt habe, habe ich mir halt unterwegs verdient. Ich kann mir davon auch kaufen, was ich will. Ich muss halt alles mit mir rumschleppen. Dementsprechend schränkt sich dann die Auswahl der Dinge, die man so haben will, auch schon ganz schnell ein. Weil gerade wenn ich unterwegs bin und noch nicht weiß, wo ich schlafe, habe ich ja die ganze Zeit mein Gepäck auf dem Rücken.
Wie hast du denn jetzt in Kronach gelebt, die letzten Wochen?
Ich wurde von einer sehr freundlichen Familie aufgenommen, habe dort mehr oder weniger sogar eine eigene Wohnung bekommen, ein eigenes Haus und hatte dadurch jede Kochmöglichkeit, hatte sozialen Anschluss, wurde mitgenommen zu Veranstaltungen. Habe diese Zeit sehr, sehr genossen.
Gibt es dann auch Momente, wo man, wenn man Abschied nehmen muss, auch wirklich sagt, ach schade, dass ich jetzt weiterziehen muss? Oder ist es einfach mittlerweile normal?
Es ist schwierig. Ich glaube, so dieses wirkliche, ach schade, habe ich irgendwann abgelegt. Aber nicht in dem Sinn, dass es normal ist, sondern eher, weil ich weiß, dass ich ja jederzeit wiederkommen kann, wenn ich die Leute wiedersehen will. Dass die Leute ja nicht weg sind, nur weil ich nicht mehr da bin. Genauso wie meine Eltern ja auch nicht weg sind, nur weil ich gerade nicht zu Hause bin. Ich glaube, man, oder zumindest ich habe auf Wanderschaft so ein bisschen gelernt, das einfach mehr bei mir zu behalten, dass ich da jetzt ein schönes Erlebnis hatte und dass ich weiß, dass da nette Menschen sind und dass ich weiß, dass ich mich mit denen sehr gut verstehe und dass es jetzt dann aber auch wieder weitergeht. Wenn ich noch an dem Punkt wäre, wo ich sagen würde, ach schade, ich will hier noch nicht weg, na, dann muss ich ja noch nicht weg. Dann, im Normalfall hat man ja nicht so viele Verpflichtungen, die einen jetzt wegziehen.
In jedem Leben gibt es Momente der Einsamkeit und auch mal Momente der Traurigkeit. Sind die bei dir stärker vorhanden als bei anderen Menschen? Würdest du sagen, ich bin öfter einsam oder kommst du gar nicht dazu, einsam zu sein?
Ich glaube, das ist es. Man kommt eigentlich nicht dazu, einsam zu sein, weil der einzige Moment, wo man mal allein ist, ist meistens, wenn man am Straßenrand beim Trampen steht und auch da steht man meistens nicht lang. Dadurch, dass die Wanderschaft sehr kommunikativ ist, ist man ja eigentlich immer unter Menschen. Das ist eher im Gegensatz manchmal anstrengend, nicht allein zu sein, weil man keinen Raum für sich hat. Man hat keine Tür, die man hinter sich einfach mal zumachen kann, wo man einfach mal ja, alleine ist und einfach mal Pause machen kann. Man ist eigentlich immer irgendwie am Reden, hat immer Menschen um sich rum. Das kann auch sehr anstrengend werden.
Gedankensprung wieder woanders hin. Wie kommst du in den verschiedenen Städten oder auch in den verschiedenen Ländern, die du bereist, Also wo du auf Wanderschaft bist, wie kommst du zu Arbeitseinsätzen? Organisiert man das irgendwie im Vorfeld oder ist es wirklich immer spontan vor Ort? Ich schaue, was es gibt für mich.
Das ist von Wandergeselle zu Wandergeselle unterschiedlich und hängt auch ganz stark vom Gewerk ab. Bei Zimmerleuten oder Elektrikern oder Steinmetzen habe ich das schon häufiger mal gehört, dass die wirklich einfach spontan gucken gehen, wer denn gerade jemanden braucht. Das ist im Holzblasinstrumentenbau ein bisschen schwieriger, vor allem auch, weil die Tradition nicht so bekannt ist in diesem Handwerk. Und die meisten Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber sind dann erstmal sehr überrumpelt und sehr überfordert, wenn man sie fragt, ob sie denn jetzt Arbeit für einen haben. Wenn man aber hingeht und fragt, ob sie nicht in 1-2 Monaten Arbeit für einen haben, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Dementsprechend plane ich dann eher vor und habe auch häufig eher etwas längere Arbeitseinsätze, während andere Wandergesellen es wirklich spontan machen und halt mal 2-3 Tage irgendwo arbeiten und dann wieder weiterziehen oder auch mal 2 Wochen irgendwo arbeiten. Mhm. Bei mir sind es meistens eher Monate.
Mhm. Es ist ein Vorteil, von sehr vielen verschiedenen Meistern und Kollegen zu lernen, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten?
Das müsste man mich wohl fragen nach Wanderschaft. Mhm. Wenn ich die Wanderschaft abgeschlossen habe und das vergleichen kann mit jemandem, der das nicht gemacht hat, sondern in der Zeit bei einem gearbeitet hat. Für mich persönlich sehe ich es auf jeden Fall als Vorteil, weil man macht in jeder Werkstatt alles so ein bisschen anders. Man nutzt mal ein anderes Reinigungsmittel, mal gibt es irgendeine Haltevorrichtung, die ein bisschen anders ist. Ganz unterschiedlich. Und wenn man sich alles Mögliche anschaut, dann kann man am Ende sich auch über alles Mögliche Gedanken machen und überlegen, was für einen selbst dann am besten passt.
Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Eine junge Handwerksgesellin auf der Walz, also auf Wanderschaft. Es geht um Franzi, unsere Holzblasinstrumentenmacherin, 22 Jahre jung. Ja, wir haben schon einige Geschichten gehört jetzt von Aufbruch, von Kleidung, Regeln und Begegnungen. Und jetzt müssen wir die Franzi auf jeden Fall abschließend auch noch fragen, was sie für sich selbst nach einem Jahr als Frau auf der Walz so mitnimmt. Wie hat sie sich selber verändert? Was beschäftigt sie? Und welchen Eindruck hat sie speziell von unserer Region hier bekommen? Sie war ja 4 Wochen in Kronach. Was wird dir aus Kronach am meisten in Erinnerung bleiben von den paar Wochen, wo du jetzt hier warst? Was wirst du so gedanklich in dein Tagebuch schreiben?
Ich glaube, was mir ortsbezogen sehr hängen bleibt, ist die Lebendigkeit und die Organisationskraft, die ich zum Beispiel bei dem Kindermusikfestival Tamariki erleben durfte. Das habe ich noch selten erlebt, dass Leute von sich aus sich so zusammenschließen und gemeinsam sowas Großes und Schönes auf die Beine stellen. Das fand ich sehr beeindruckend jetzt in Kronach.
Schön, wenn das in Erinnerung bleibt, auf jeden Fall. Du bist jetzt seit über einem Jahr unterwegs, ne? Was würdest du sagen, wie hast du dich persönlich verändert? Ist die Franzi eine andere, als sie es noch vor 2 Jahren war?
Mit Sicherheit, aber ich glaube, das ist für mich so ein bisschen so, wie das ja auch immer nur Großeltern sehen, wie groß die Kinder schon geworden sind. Ja, der Blick geht inzwischen weiter über den Tellerrand raus, gerade was ja Europa angeht. Ich bin nicht mehr so lokal gebunden. Ich sehe Europa inzwischen mehr als Ganzes, aber das ist sehr unterschiedlich, womit man sich beschäftigt. Bei mir zumindest gibt es irgendwie immer wieder so Phasen. Mal am Anfang habe ich sehr deutlich gemerkt, dass die Einflüsse von der DDR zum Beispiel doch noch deutlicher sind, als ich dachte. Und diese Ost-West-Thematik hat mich da sehr beschäftigt. Ein Weilchen später war das dann zum Beispiel mal das Thema Alltagssexismus. Muss man leider sagen, erlebt man gerade als Frau auf Wanderschaft doch auch immer mal wieder. Ja, man bekommt einfach eine ganz andere Sicht auf die Welt, in der wir leben. Und wird mit Sicherheit auch persönlich anders. Aber das kann ich noch nicht beschreiben, wie das ist.
Vielleicht dann in 2 Jahren, wenn alles hinter dir liegt. Warum ist es dir wichtig, diese Tradition, du hast gerade gesagt, auch als Frau fortzuführen?
Ganz ursprünglich sind tatsächlich auch mal Frauen gereist. Das gab es auch schon mal. Das ist nicht so, dass das jetzt erst neu wäre. Es ist leider so, dass es in den letzten Jahrhunderten, gerade seit der Industrialisierung, verloren gegangen ist. Es macht schon einen Unterschied, ob man als Mann oder als Frau reist. Man muss als Frau wesentlich mehr erklären. Ich bin zum Beispiel schon in einen Kiosk reingekommen, wurde erstaunt angeschaut und habe zu hören bekommen, ja, aber Frauen dürfen doch gar nicht auf Wanderschaft gehen. Und insofern finde ich das schon wichtig, dann doch immer wieder als Frau auf Wanderschaft aufzutauchen, dass die Leute sich vielleicht zumindest kurz wundern und zumindest mal kurz drüber nachdenken. Und im Optimalfall vielleicht sogar ihre Verwunderung hinterfragen. Das würde mich zumindest sehr freuen, wenn sie das tun. Warum sie sich da eigentlich gerade wundern? Weil eigentlich sollte man ja meinen, dass Mann und Frau die gleichen Rechte haben heutzutage.
Glaubst du daran, dass diese Tradition auf Dauer erhalten bleibt? Und tust du auch was dafür? Ihr habt ja jetzt, glaube ich, auch ein besonderes Treffen demnächst.
Tatsächlich glaube ich schon, dass die Wanderschaft weiter bestehen wird. Sie wird sich mit Sicherheit ändern. Das ist nämlich der große Vorteil. Es ist eine mündlich überlieferte Tradition. Wir haben sehr wenige bis gar keine schriftlichen Texte oder irgendwas, die irgendwas festsetzen. Und dadurch ist die Wanderschaft fähig, sich immer wieder anzupassen an die aktuelle Gesellschaft. Die Regel, dass wir kein Handy dabei haben dürfen, die gab es zum Beispiel vor 30 Jahren noch nicht. Die ist mit der gesellschaftlichen Änderung entstanden und so kann sich die Wanderschaft immer wieder anpassen und dadurch glaube ich, dass sie sehr gute Überlebenschancen hat.
Ich habe gerade angesprochen, ihr habt ein Treffen. Erklär noch mal ganz kurz, da kommen viele zusammen, die...
Es gibt unterschiedliche Wandergesellentreffen. Ich organisiere zum Beispiel im Moment bei einem Treffen mit, das Mitte Oktober stattfinden wird in Brandenburg. Und das wird ein sogenanntes Metalltreffen sein. Ein Schmied kann ja zum Beispiel was ganz anderes als ein Uhrmacher und da können wir zusammenkommen und uns gegenseitig Workshops geben und uns gegenseitig Wissen weitervermitteln. Diesen Sommer war zum Beispiel eine große Sommerbaustelle in Chemnitz im Rahmen der Kulturhauptstadt, wo auch ganz viele Wandergesellen zusammengekommen sind und ehrenamtlich gemeinsam gearbeitet haben, um verschiedene Projekte zu unterstützen.
Okay. Was ist deine nächste Station?
Eben dieses Treffen in Brandenburg organisieren. Da werde ich 2 Wochen zum Vorbereiten sein und dann 2 Wochen fürs Treffen und dann noch ein bisschen aufräumen.
Was wünschst du dir für die nächsten 2 Jahre, für deine noch bevorstehenden 2 Jahre, die jetzt noch anstehen. Gibt es da überhaupt Wünsche?
Ich glaube, ich wünsche mir, dass ich besser darin werde, mich nicht so voll zu planen und lernen, mich ein bisschen besser treiben zu lassen und mir den Raum zu lassen, auf neue Möglichkeiten einzugehen.
Gibt es noch irgendwas, was dir selber am Herzen liegt, wo du sagst, das sollten die Menschen wissen im Zusammenhang mit dem, was ich da tue?
Gerade vielleicht auch für junge Zuhörer, die ein Handwerk lernen oder noch in der Berufsorientierung sind oder ein Handwerk gelernt haben. Denkt da mal genauer drüber nach, über die Wanderschaft. Ich hätte vor 5 Jahren, hätte ich sicher nicht gesagt oder gedacht, dass ich sowas mal machen würde. Aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, die einem sehr viele neue Horizonte eröffnet und die einem eine Art des Reisens erlaubt, die sonst nur wenige kennenlernen.
Damit endet er unser Blick auf die Walz. Wir wünschen der Franzi weiterhin eine gute Reise. Sie ist schon aufgebrochen und wandert jetzt schon weiter, auf dass sie auf offene Türen stößt in den nächsten 2 Jahren und viele, viele schöne Begegnungen hat. Meine Begegnung mit ihr war wirklich toll. Die hat mich nachhaltig beeindruckt. Und vielleicht hört man ja irgendwann auch wieder von ihr, wenn sie dann nach insgesamt 3 Jahren und einem Tag auch zurückkehrt in ihre Heimat. Vielleicht hat sie ja dann auch Zeit und Lust, mal wieder nach Kronach und ins Radio 1 Land zu kommen. Give us this day.